So, zurück zu den Orks und Goblins.
Ja, es ist eine Achterbahnfahrt. Letztes Mal hatten wir die Elfen.
Ja.
Und jetzt
die Blauelfen.
Die Blauelfen, ja. Und jetzt sind wir vom Blau wieder ins Grün gewechselt.
Jetzt wechseln wir. Wir sind schon beim vierten Band. Der erste Zyklus ist bald rum.
Ja, dann haben wir ja bald endlich mal Pech.
Ja, dann haben wir bald Pech.
Ja, aber erst nach dem jetzigen kommt nochmal ein Elfenband, ne?
Und ein Zwergeband.
Ach, und ein Zwergeband. Haben wir dann den Zwergenzyklus beendet?
Nee, wir fangen einen neuen an.
Wir fangen einen neuen an. Boah, ich komme mittlerweile voll durcheinander.
Wir haben einen neuen Elfenzyklus angefangen, wir fangen einen neuen Zwerge an und wir beenden dann bald den ersten Ork-Zyklus.
Ich bin froh, dass du wenigstens einen Plan hast.
Wir haben auf der Webseite haben wir eine Lesereihenfolge. Auch für euch da draußen, wir werden immer wieder gefragt, wonach geht ihr denn? Auf der Webseite pau-comicpodcast.de ist Fables eine Unterseite quasi. Und da findet man auch eine Lesereihenfolge.
Wir werden gefragt, du wirst gefragt. Meine Antworten reichen nicht aus. Ja.
Und wir sind danach gegangen, wie sie veröffentlicht wurden bei Splitter.
Richtig.
Wir mussten irgendwas festhalten. Ich weiß, es gibt diverse Reddit-Foren, wo Leute sich damit auseinandersetzen, in welcher Reihenfolge diese Bände doch eigentlich zu lesen sind, damit es die Zeitlinie in Aran entspricht.
Nein. So.
Aber wir wollten lesen, wie sie veröffentlicht wurden.
Ja.
Damit wir auch in der Reihenfolge der Bände bleiben. Von 1 nach hin. Alles andere könnte ich nicht. Wären wir mit 11.26 angefangen, weil das irgendwo am Anfang spielt, das hätte mich nur verwirrt.
Tatsächlich werden wir auch heute Zeuge davon, warum es sinnig ist, vielleicht dann doch die Veröffentlichung zu lesen.
Ja, direkt auf der ersten oder zweiten Seite werden wir Zeuge davon.
Ja, tatsächlich. Fangen wir an.
Ja, wir beschäftigen uns heute mit Sar. Sar? Sar?
Sar.
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 Ja. Einem Goblin scheinbar, der uns schon auf der ersten Seite anschaut. Und ich habe die Stadt zuerst nicht erkannt. Ich habe letztes Mal noch so gesagt, sie sieht so ein bisschen bayerisch aus. sie wird uns aber auch direkt auf der ersten Seite vorgestellt. Wir kennen sie eigentlich auch schon.
Ja.
Es ist die Stadt der Bastarde.
Ja, da klingelt's.
Hier ist uns schon im ersten Zwergenband begegnet.
Mhm.
Bei Redwin.
Von der Schmiede.
Von der Schmiede. Den wir auch direkt im ersten Panel sehen.
Ja.
Es wird kein Bezug darauf genommen. Es wird uns nur quasi diese Stadt vorgestellt. Und wer Redwin nicht kennt, erkennt ihn noch nicht. Er sieht einfach nur einen Zwerg mit einem Schwert. Aber das Schwert kommt einem schon sehr bekannt vor.
Absolut.
Der Zwerg hat auch zufälligerweise eine ähnliche Statur.
Ja.
Die passende Haarfarbe.
Ja.
Schönes Goodie.
Schönes Goodie.
Und im Kern wird uns eigentlich auch nur erzählt auf den ersten Seiten, die Stadt der Bastarde heißt nicht umsonst so, sondern es ist eigentlich eine Stadt, in der es Gesetze gibt, aber auch nur eine Handvoll und an die hat man sich zu halten, ansonsten ist es ein Leben auf der Straße.
Diese Gesetze werden auch ganz gerne einfach nur Regeln genannt.
Ja, allerhöchstens. Ja.
Allerhöchstens.
Und an diese Regeln hat man sich zu halten, wenn man in der Stadt lebt. Wir lernen einen kleinen Goblin kennen, der darüber philosophiert, dass die Stadt sehr gut zu ihm war, er bisher gut auf der Straße überlebt hat. Klar, den ein oder anderen gebrochenen Knochen hatte man mal, das gehört mit dazu. Die Straße verlangt ihren Preis und irgendwann wird die Straße ihn auch verschlingen, aber noch ist es nicht so weit.
So sieht's aus.
Allerdings legt er sich scheinbar mit Leuten an, die ihm nichts Gutes wollen, denn sie schreien ihm, stirb hinterher.
Ist immer schwierig.
Macht man eher selten, wenn man ihm was Gutes wünscht. Und er ist so ein bisschen auf der Flucht zwischen den ganzen Häusern. Und der Weg führt diesen, Strauchdieb wird er, glaube ich, immer so schön genannt, führt ihn auf den höchsten der Türme in der Stadt. Den Turm des Meisters.
Turm des Meisters.
Ja, darin soll der Meister der Stadt, also der Regent, wenn man so möchte, herrschen. Und ich glaube, es ist da schon wichtig zu erwähnen, was wir gerade schon angedeutet haben, es gibt jetzt keinen König oder irgendein offizielles Amt, sondern es ist wirklich eine Stadt von Dieben, von Verbrechern. Das Gesetz der Straße ist, wer stärker ist, gewinnt.
Jo.
Am besten hältst du dich den ganzen Tag über drinnen auf, außer du bist besonders stark. Und es wird gesagt halt, dass dieser Meister, der da oben in dem Turm lebt, die Geschicke der Stadt lenkt.
Genau.
Denn alles, was illegal ist, findet quasi in dieser Stadt statt. Das ist ein doofer Satz gewesen. Das ist ein doofes Satz.
Das ist ein doofes Satz.
Genau.
Das macht aber nichts. Ja, der Meister genießt aber in der Regel komplette Anonymität. Niemand hat den Meister gesehen, niemand weiß, wer der Meister ist oder welchen Namen er trägt.
Ja.
Bis
der Goblin halt auf diesem Turm ankommt und begrüßt wird, möchte man fast sagen, von einem anderen Goblin in einer weiten Robe, der sich als der Meister vorstellt. Und der Strauchdieb, den wir gerade kennengelernt haben, kann gar nicht glauben, dass ein Goblin, die Rasse, die von niemandem ernst genommen wird, dass genau die es sein soll, die diese Stadt regiert.
Richtig.
Und daraufhin erzählt der Goblin, der der Meister sein soll oder selber behauptet, der Meister zu sein, fängt er an, seine Geschichte zu erzählen. Denn es gibt zumindest eine gewisse Verbundenheit zwischen den beiden. Sie kommen wohl aus derselben Heimat.
Hm.
Und genau da beginnt die Geschichte des Meisters, des Goblins, damit, dass er eigentlich gerade am Fischen war mit seinen Goblin-Freunden, als sie überfallen von einem Haufen Orks.
Genau.
Und diese Orks nehmen alle, das ganze Dorf, zu dem der Goblin gehört, nehmen die gefangen, brennen das Dorf nieder, verschleppen sie und verkaufen sie an Sklavenhändler, an Menschen. Das ist schon interessant, da müssen wir später unbedingt drüber sprechen.
Okay, machen wir.
Machen wir. Also zumindest fand ich es interessant. Und uns wird auch sofort klar gemacht auf den Folgeseiten, dass die wirklich verkauft werden und gehalten werden wie Sklaven. Die müssen dann hier in einer Fischfabrik arbeiten. Also es ist so eine Art Massenfischerei, wo die Tiere geschlachtet, ausgenommen werden müssen. Und sie verbringen die Tage wirklich bis zur Hüfte in Fischgedärmen, in toten Fischen, müssen sie Schlachten auseinandernehmen, dass sie weiterverarbeitet werden können. Und er lernt da ein paar andere Goblins kennen,
mhm,
die später noch wichtig werden für ihn.
Genau.
Um genau zu sein, reden wir von drei Goblins, die da wichtig sind. Vor allen Dingen Fafar ist für ihn wichtig. Ein weiblicher Goblin. Wie nennt man eigentlich weibliche Goblins?
Weibliche Goblins? Ich habe darüber nie nachgedacht. Weibliche Gobliline? Nein. Weibliche Goblins.
Ja. Fafar ist ein weiblicher Goblin. Sehr still, also redet nicht.
Mhm.
Aber irgendwie findet er sie anziehend und er scheint auch andersrum so zu wirken. Ursr, dessen Name ich beim Lesen schon dachte, ich will das beim Podcast nicht aussprechen, ist ein wirklich übler Zeitgenosse, ein anderer Goblin, der da arbeiten muss. Sehr rachsüchtig, sehr brutal.
Ja.
Und der dritte, weiß ich gar nicht, hast du noch den Namen von dem dritten im Kopf?
Ja, den dritten kann ich dir sagen. Es ist unser Protagonist.
Ah, stimmt, das soll er sein, ne? Es sind erstmal nur die beiden. Der andere kommt ja später dazu. Ich habe mich vertan.
Ist schon in Ordnung. Also haben wir ein Trio.
Genau, wir haben dieses Trio. Fafa, in die er sich verliebt hat, Ursere und unser Protagonist.
Sar.
Und Sar findet in einem Fisch, in dem Bauch eines Fisches, Klingen.
Wie nützlich.
Wie nützlich. Und wird auch sofort von Urso gesagt, hey, du Glückspilz, warte, bis ich dir das Zeichen gebe, dann werden wir es nutzen. Und eines Abends ist es dann auch soweit, die sitzen irgendwo in der Ecke, sind angekettet quasi und warten nur aufs Essen oder dass sie schlafen dürfen, man weiß es nicht so. Es ist zumindest Pause, sie müssen gerade nicht arbeiten, werden aber von Wachen beobachtet, dass sie sich selber nichts tun und das nutzen sie als Chance. Zuerst, um die Wachen abzulenken, bringen sie einen anderen Goblin um.
Sie verletzen oder stechen ihn mehr oder minder.
Ja,
der muss ein bisschen quieken und schreien.
Die stechen ihm mitten in den Hals. Ich glaube nicht, dass er das überlebt.
Nö, tut er auch nicht. Aber er schreit erstmal.
Ja.
Ja, ein bisschen.
Zuerst schreit er ein wenig, was die Wachen komplett irritiert. Und dann nutzen sie die Chance, um die Wachen auch hinterrücks zu überfallen, ihnen die Schlüssel abzunehmen und somit quasi zu entkommen aus dieser Fischfabrik. Das Gute an der Fischfabrik ist, dass es direkt am Meer liegt und tendenziell viele Schiffe da sind. Denn davon nutzen sie auch eins, um zu entkommen. Und das führt die drei viel weiter an einen verlassenen Strand irgendwo, wo sie halt an Land gespült werden. Und es macht sich so ein bisschen die Kräfteverhältnisse klar.
Mhm.
Urso, der stärkste von denen ist, der bestimmste, der dominanteste, der den Ton die ganze Zeit über angibt.
Rachegetriebenste und der hasserfüllteste?
Ja, absolut.
Mhm.
Und Saar, der sich dem Ganzen unterordnet. Fafa redet sowieso nicht.
Das ist ja auch das Goblin-Weibchen.
Genau. Und obwohl Saar ihr schöne Augen macht, sich immer wieder annähert, macht Urso klar, dass das Weibchen ihm gehört.
Da macht sich aber auch schon so ein bisschen so diese goblinische Kultur sehr deutlich. Also die
komplett, genau,
Mädels
genau.
haben hier nichts zu sagen.
Die Mädels haben gar nichts zu sagen. Sie sagt ja sowieso nichts. Sie ist ja sowieso stumm.
Ja.
Und in dieser Situation hat sie scheinbar noch viel weniger zu sagen.
Puh.
Auch nicht, mit wem sie verkehren möchte.
Ja, dabei hat sie doch eine gewisse Zuneigung zu unseren Goblin.
Genau, und hier entwickelt Saar auch einen gewissen Hass auf Urso. Er versteht, dass er nützlich für ihn ist. Also er braucht ihn gerade noch, um zu überleben, weil er ist der viel Stärkere. Er hat auch gar keine Chance gegen ihn. Auch wenn er wollte, könnte er ihn gar nicht niederringen.
Jo.
Aber trotzdem, wie er mit Fafa umgeht, das versteht er überhaupt nicht. Und dann erleben wir so ein bisschen, wie Saar die Welt entdeckt. Also er hat das erste Mal die Chance, überhaupt raus in die Welt zu gehen.
Mhm.
Vorher war er in seinem kleinen Dorf immer eingebunden und quasi abgeschnitten von der Welt. Er kannte nichts. Dann in der Fabrik als Sklave. Und jetzt erkundet er Aran, könnte man sagen.
Genau.
Und wir begleiten ihn auch dabei. Wir sehen verschiedenste Orte, verschiedenste Sachen, die sie beobachten. Mal können sie frei campen, mal beobachten sie Orks, die an ihnen vorbeiziehen. Verschiedenste Söldner und unterwegs nutzen sie die Zeit, indem Urso Saar das Kämpfen beibringt. Denn er hat immer, noch diese zwei Klingen mit dabei,
mhm.
die er von Anfang an hat. Und er wird auch besser. Er wird viel besser da drin und irgendwann beschließen sie, dass er gut genug ist für die Stadt der Bastarde. Dass er auch dort überleben kann. Auch wenn Saar sich das selber nicht vorstellen kann, sagt Ursur, ey, pass mal auf, ich war Killer, Söldner, Ultraklasse.
So. Bei der Schwarzen Legion.
Genau, bei der Schwarzen Legion, die kennen wir.
Mhm.
Man höre nochmal die letzte Folge. Natürlich besiege ich dich immer noch, aber glaube mir, wenn ich dir sage, du bist gut genug, um in den Gassen der Stadt der Bastarde zu überleben, dann bist du gut genug. Und da passiert es, sie reisen in die Stadt der Bastarde und das erste Mal sieht Saar diese wirklich große, beeindruckende Stadt, die sich in den Himmel reckt, mitten in den Fels gehauen scheinbar. Und gleichzeitig stellt er aber auch fest, was für ein Lebensgefühl in dieser Stadt ist. Also ich finde das richtig schön festgehalten hier in dem Comic.
Mhm.
Es sind überall kleine Gassen, es stehen Prostituierte rum, es gibt so kleine Geschäfte, die zwielichtiges Zeug verkaufen, also scheinbar alle in dieser Stadt leben davon, illegale Dinge zu tun.
Ja.
Und selbst auf der Straße werden Leute irgendwie durch in den Fluss getreten, der da lang geht. Du wirst überall bedroht, es ist halt genau diese Atmosphäre, die man so erwarten würde.
Ja, jeder ist irgendwie käuflich, jeder lässt sich irgendwie bestechen, jeder ist korrupt.
Genau, genau. Und Saar beobachtet das erstmal nur, während Urso sich sehr schnell einen Namen macht.
Mhm.
Also er hatte schon einen Namen scheinbar.
Jo.
Und den greift er jetzt wieder auf und baut so ein bisschen seinen Ruf aus.
Er ist ja nicht ohne Grund in der Stadt der Bastarde. Er ist ja immer noch auf Rache aus. Nach dem Kopf seines alten Anführers.
Genau, und zwar, weil der ihn im Stich gelassen hat.
So sieht's aus.
Er ist nur Sklave geworden, weil er aus seiner Sicht zumindest im Stich gelassen wurde von denen und möchte sich ganz gerne rächen. Und Saar kommt so ein bisschen mit als Gehilfe, möchte man sagen. Lehrling und Gehilfe, er beobachtet viel, er saugt viel von dem auf, was er sieht.
Ja.
Und Urso bekommt auch die Rache, die er sich so sehr gewünscht hat. Was aber auch dazu führt, wenn du den Anführer tötest, bist du halt selber der Anführer.
Oh je.
Denn so funktioniert das.
Aber das möchte er ja auch.
Das möchte der Urso auch ganz gerne. Und Saar bleibt an seiner Seite. Fafa wiederum bekommt von Urso eine eigene Wohnung in der Stadt. Mhm. Und auch wenn Urso sich, wie heißt so, alle Goblin-Frauen der Welt nimmt, wie er will, lässt er Fafa niemanden anrühren. Also das bleibt seine Frau und von der Position rückt er nicht ab.
Ja, es wirkt mehr, als wäre sie eine grüne Trophäe, die er halt behält.
Genau. Und vor allen Dingen Saar darf sich ihr auch nicht groß nähern, auch wenn er sie manchmal besuchen kommt. Was uns dann klar gemacht wird, ist Folgendes. Es gibt, also diese Stadt der Bastarde ist in mehrere Bezirke eingeteilt. Ich glaube, 12 Stück waren es.
Richtig.
Und in jedem dieser Bezirke gibt es einen sogenannten Buchhalter.
Richtig.
Und die Buchhalter verwalten die Stadtviertel und arbeiten dem Meister zu, der oben in seinem Turm lebt.
Genau.
Und so bekommt der Meister halt quasi die Gewinne mit eingeschlagen. Also eigentlich die Steuereinzieher. So,
genau.
Die verwalten, die sind Stadtverwalter und Steuereinzieher.
Man könnte auch Finanzamt sagen.
Ja, so ein bisschen. Ja. Genau. Und einen davon lernen Urso und Saar kennen. Und der erkennt in Saar sehr schnell einen sehr klugen Goblin über so ein Knobelspiel.
Mhm.
Da wird ihm das sehr schnell klar. Und er bietet ihm an, ich nehme dich in die Lehre. Ich bringe dir das hier bei, das, was ich hier mache. Du könntest einer der 12 Buchhalter werden, weil ich sehe sehr viel Potenzial in dir. Saar nimmt gerne an, Urso beobachtet das nur sehr ungerne, da es jetzt einen Bereich gibt, in dem Saar scheinbar besser ist, und das ist Intelligenz.
Oh je.
Ja. Er lernt also rechnen, er lernt schreiben, er lernt alles über die Geschäfte in dem Viertel kennen, er lernt, wer wie viel Umsatz macht, wie das Geld geschoben wird, und kriegt immer mehr Geheimnisse dazu. Das macht er aber nur nebenbei, denn also über Tag ist er immer noch der Killer für Urso,
mhm,
und verteidigt so ein bisschen das Revier. Er macht genau das, er hält diese Gang von Urso quasi am Leben, dass sie da weiter die Straße regieren dürfen. Eines Tages dann, als er Fafa mal wieder besuchen möchte, kommt es dazu, dass sie tot am Boden liegt. Und Urso wartet schon in der Ecke und wollte gucken, wer sie besuchen kommt. Und ist erst auf Saar sauer, bis Saar sich eine Ausrede einfallen lässt. Und sagt, hey, pass auf, ich war ja nur hier, weil ich gehört habe, dass du beklaut wirst. Dem gehe ich ja nur nach. Und das ist derselbe Kollege, von dem du gehört hast, dass der mit Fafa schläft. Er liefert also einen seiner Goblin-Kollegen quasi ans Messer. Von seinem Chef. Und es wird nicht so ganz aus der Situation klar, ob er damit rechnet, aber der Kollege, den er ans Messer liefert, der muss mit seinem Leben büßen.
Tja.
Und da wird uns so ein bisschen klar, welche Schritte Saar bereit ist, gerade zu gehen, um auch seine eigene Haut zu retten.
Ja, die erste große Regel lernt er, dass nur die Starken überleben.
Genau. Es sollen nur die Starken überleben. Dann sagt Saar, er ist jetzt richtig sauer. Er hat nichts mehr, was ihn zurückhält. Fafa ist tot. Die Stadt hat ihm Fafa genommen. Mhm. So sagt er so schön. Die Regeln haben ihm das genommen. Es ist für ihn die Zeit, aus seiner Sicht der Anführer zu werden. Der Anführer der Goblins. Und er überlegt sich eine Falle dafür, weil er selber weiß, in einem direkten Duell mit Urso hat er wahrscheinlich immer noch nicht die große Chance. Wenn er es aber schafft, dass alle zusammenkommen, und er alle gleichzeitig überzeugen kann von den Straßengangs, die zu den Goblins gehören, dann könnte er sich etablieren, dann könnte er zu dem aufsteigen, was der Anführer all dieser Gangs ist.
Ja, es ist noch ein kleines bisschen verzwickter, wenn du erlaubst.
Ja, klar.
Die Problematik liegt ja darunter, dass Saar auch keinen sonderlich guten Ruf hat an Urso-Seite, weil er der Killer ist.
Absolut, ja.
Und er hat die Befürchtung, wenn er den jetzt einfach umnietet, dass er trotzdem nicht die Gefolgschaft seiner Goblin-Kameraden genießen würde. Ja. Deswegen heuert er schlauerweise Halborks an und sagt, ey, folgende Location, ich werde Urso da hineinlocken und ihr kümmert euch um den.
Ja.
Und ich werde euch sehr großzügig bezahlen.
Genau, das ist quasi die besagte Falle, quasi, in der das das Ganze machen möchte. Urso erzählt er, hey, guck mal, die Gangs kommen alle zusammen, die Anführer wollen sich da treffen.
Ja.
Du solltest da auch hingehen. Wenn dir was an deinem Status liegt und du uns repräsentieren möchtest, solltest du da hingehen.
Genau, mit einem kleinen Tipp vom Buchhalter, wink.
Ja, Zwinki Zwonka.
Zwinki Zwonka.
Und so schafft er es dann auch, Urso dahin zu bewegen. Das ist so eine Holzhütte, so ein Holzhaus, nicht richtig zusammengebaut. Und im richtigen Moment zündet er dieses Haus halt an.
Genau.
Und das kostet Urso das Leben, das schafft er auf jeden Fall. Gleichzeitig verursacht er aber auch einen ganz schön großen Aufruhr.
Ja, er schlägt nämlich tatsächlich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Er hat ja die Orks angeheuert, hat denen versprochen, dass er die ordentlich bezahlen wird. Das Geld hat er leider nicht. Also, während quasi die Bude brennt, zieht Saar sich zurück, meldet das den Rest seiner Bande, sagt so, ey, unser Anführer, der Goblin-Anführer, unser Urso, der wurde gerade getötet, wir müssen ihn rächen. Und dann fängt nämlich der zweite Teil des Plans an, zwar das Niedermetzeln von den Halborks. Und so muss man auch niemanden irgendwelche Geldschulden zurückzahlen. Und außerdem, schönes Extra, er hat das Vertrauen seiner Goblin-Kameraden, weil er ja anscheinend Urso nicht getötet hat.
Exakt, genau. Er hat den Nachweis, wer ihn getötet hat. Das waren die Halborks, die jetzt gefallen sind. Mhm. Und gleichzeitig nutzt er diese Theatralik auch aus, um eine lange Rede zu halten.
Yes.
Dass es doch Zeit wird, sich zu vereinen. Und am besten unter seiner Führung. Und viele Goblins, nicht alle, aber viele stimmen ihm dazu.
Es wird Zeit. Aber so ein großes Theater bleibt natürlich auch nicht unbedingt unentdeckt, gerade gegenüber dem sogenannten Meister. Und alsbald dann sogar die Stadtwache persönlich vorbeischaut, um sich Saar anzunehmen.
Beziehungsweise Straßenwache. Und ich glaube, das ist das Wichtige an der ganzen. Es ist wieder keine offizielle Institution,
ja,
sondern der Meister hat den sogenannten Hauptmann, der die Straßenwache, der Straßenwache vorangestellt ist. Davon scheint es nur eine und nicht 12 zu geben.
Richtig.
Und der Hauptmann taucht auf und sagt, hey, noch hat der Meister hiervon nicht so viel mitbekommen von eurem kleinen Goblin-Aufstand. Aber haltet euch so langsam mal zurück.
Ja, haltet euch so langsam mal zurück, ist eigentlich diplomatisch ausgedrückt. Er hat gesagt, ey, du machst gerade ein bisschen viel Remi-Demi, ich will gar nicht, dass das nach oben geht. Halt dich mal still und ich mach dich einen Kopf kürzer.
Genau. Saar lässt das aber nicht mit sich machen. Also ein Kopf kürzer, verletzt ihn und begibt sich dann auf die Flucht und hat keine bessere Idee, als zu seinem Lehrmeister zu gehen, der ihm quasi zu diesem Buchhalter machen soll, zu dem Verwalter. Und er hat eine ganz einfache Lösung für sein Problem. Er sagt, pass auf, ich habe bei dir alles gelernt, alles, was du weißt, wie das ganze Stadtviertel funktioniert, wer mit wem und was handelt, wie viel Geld hier wo fließt, wie viel Steuern wir wo eintreiben können, wem wir wie viel Geld geliehen haben für den Meister. Wenn ich dich jetzt umbringe, bin ich der Letzte, der das weiß. Und das kann sich der Meister nicht erlauben, dieses Wissen zu verlieren.
Ich wäre ja dann viel zu teuer.
Genau, das wäre viel zu teuer. Ihr braucht Jahre im Zweifel, um das alles wieder aufzubauen. Er tötet also seinen alten Meister und rückt selber an die Stelle und kann damit den Hauptmann quasi bedrohen und kann sagen, ja, du kannst mir jetzt die Kehle durchschneiden. Wenn du das aber machst, sei dir klar, was der Meister alles verliert. Er verliert die kompletten Einnahmen aus einem seiner 12 Stadtviertel.
Absolut.
Oder du lässt mich am Leben und überlässt mir auch noch das Amt. Dann mache ich das. Und darauf kann der Hauptmann sich halt nur einlassen unter Fluchen. Droht ihm aber, auch ihm im Blick zu behalten. Und Saar kann erstmal weiterleben.
Glück gehabt.
Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Naja, Pech kann er ja nicht sein.
Ja. Saar selber bekommt einen Lehrling an die Hand, einen jungen, schlauen, wo er selber sagt, ah, mal gucken, wie lange das braucht, bis der mich ablöst, der schon wirklich intelligent, so lange wird er nicht brauchen. Mhm. Aber er hat auch noch einen Plan B in der Rückhand. Und der Plan B sieht so aus, dass er sein Wissen gerne ausnutzen möchte. Er möchte gerne mehr Macht. So eine Goblin-Armee anführt, das ist nicht das, was was sein Ziel ist. Sein Ziel ist es, Meister zu werden.
Mit dem Meister persönlich sich anlegen. Ui,
genau,
ui, ui.
Aber um sich mit dem Meister anzulegen, brauchst du halt viel mehr Macht, du brauchst viel mehr Territorium. Und er sucht sich quasi, er wird zum Puppenspieler. Er sucht sich einen abgehalfterten Menschen, der irgendwo in so einer Kaschemme lebt, sich nachts betrinkt, aber geschäftsfähig ist.
Du gehst von dem Halbelf, ne?
Ich glaube, es war ein Halbelf, ne?
Der Einarmige, ne?
Nein.
Oh.
Ich rede von der Puppe, von dem, der sucht sich einen Menschen.
Ja.
Und diesen Menschen nutzt er quasi aus, er gibt ihm Geld und lässt ihn verschiedenste Geschäfte abwickeln in der Stadt.
Ich bin zu schnell, Entschuldigung.
Ja, genau. Er versucht halt, also sein Territorium weiter auszubauen mit seinen Goblins und hat jetzt so einen Menschen, dem zahlt er ein bisschen Geld, dem gibt er ein bisschen Alkohol und dafür führt er Geschäfte für ihn durch.
Das ist gut, also hat er quasi einen Namen.
Genau, er hat einen Namen, der nicht sein eigener ist und er kann all das Wissen, was er angesammelt hat, kann er nutzen dafür, die Kneipe zu kaufen, in die Richtung sich auszubreiten und immer mehr und damit auch seine Goblin-Armee immer größer zu machen, weil er auf immer mehr Leute Zugriff hat.
Das ist ja so, als würde man sich ein zweites PayPal-Konto machen mit anderen Namen.
Genau, jetzt hat er eine größere Armee, aber ein anderes Problem. Die Goblins sind alle untrainiert. Die wissen alle nicht, also die wissen ja alle gar nicht, wie man geht. Das sind Straßenschläger.
Die sind ja noch grün in den Ohren.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu dem, was du meintest.
Ja.
Und zwar reden wir von Lagandir.
Richtig.
Lagandir ist ein Halbelf, der irgendwo in der Stadt der Bastarde lebt, hat mal einen Arm verloren, ist aber dafür bekannt, ein unglaublich guter Kämpfer gewesen zu sein.
Ja, der hatte nämlich auch als Straßenwache oder zumindest als Teil der Straßenwache mal gedient. Ja. Und seitdem er seinen Arm verloren hat, ist er ziemlich arm dran.
Nee, eben nicht.
Genau,
aber anderes Geschichte. Genau, und den möchte er ganz gerne dafür bekommen, um seine Wachen zu trainieren. Und der ist gar nicht begeistert von der ganzen Angelegenheit. Bis zu dem Moment, wo er ihm sagt, ich mache dich zum Hauptmann.
Wenn ich Meister werde.
Ich verrate dir jetzt meinen geheimen Plan. Ich werde Meister und ich weiß, du kannst mich jetzt verraten und mich ans Messer liefern, aber er ist so wichtig für seinen Plan, dass er sagt, dir verrate ich das. Ich möchte Meister werden. Und dann, wenn ich Meister bin, mache ich dich zum Hauptmann. Aber nur, wenn du meine Goblins so gut trainierst, dass sie viel besser werden als alle anderen auf der Straße. Und er hält ihn zwar erst für irre, sagt dann aber, okay, Sa, du scheinst das so ernst zu meinen, ich gehe mit. Was habe ich zu verlieren?
Richtig.
In meinem Leben. Ich hänge sowieso nur noch hier rum mit meinem einen Arm, bemitleide mich selbst. Ob ich jetzt dabei sterbe oder bei was anderem, ist auch egal. Und das ist der Moment, wo dann Sa auch so ein bisschen, er kriegt diese Armee und tritt dann auch die ein oder andere Konfrontation los auf der Straße. Er tritt die vor allem los, um wir sind wieder bei dieser Moralgeschichte in seiner Armee, um seinen Leuten klarzumachen, was er bereit ist zu opfern. Also sie legen sich mit verschiedensten Gangstern an. Ich glaube, hier sind irgendwie Zwerge sind mit dabei, Halbzwerge.
Richtig.
Echt brutale Gestalten, die auch die erste Charge an Goblins so auseinandernehmen. Also die schlagen die so kaputt auf der Straße, da haben die Goblins gar keine Chance gegen, bis er dann die trainierten Goblins quasi loslässt. Bis er sagt, okay, und jetzt holen wir die, die wir trainiert haben und die sind dann auch dazu in der Lage, diese Halbzwerge, ist Halbzwerg eigentlich der richtige Begriff?
Halbzwerg ist ein richtiger Begriff, ja.
Okay. Diese Halbzwerge zu töten.
Müssen wir später auch nochmal drüber reden.
Ja, und wir sehen dann, okay, der hat sich wirklich eine Armee zusammengebaut.
Richtig.
Also die sind jetzt wirklich eine Macht.
Eine fähige Armee.
Und gerade wo das alles zu laufen scheint, er weitet sein Gebiet aus, er hat viel Kontrolle, er hat diesen Menschen, der für ihn immer wieder Immobilien und Geschäfte kauft. Er ist dazu in der Lage, mit seiner Armee Geschäfte unattraktiv zu machen für die Besitzer, dass er die sehr günstig kaufen kann.
Mhm.
Da passiert es, dass der Hauptmann dahinter kommt, hinter sein Puppenspiel. Und als er den besuchen möchte, diesen Menschen, den er dafür nutzt, muss er feststellen, dass das ganze Gelage tot ist, was da bei ihm zu Hause war. Mhm. Er hatte scheinbar einigen weiblichen Besuch Aber die sind alle bereits tot und der Hauptmann kniet über ihn und hat quasi herausgefunden, sagt, okay, ich habe dich durchschaut, du unterwanderst hier gerade alles, du nutzt ihn dafür und droht damit, diesen Menschen zu töten. Saar selbst erkennt, dass er quasi, er ist aufgeflogen, er hat keine große Chance, was soll er schon machen?
Mhm.
Aber und greift an und nutzt aber die Chance, um den Menschen umzubringen, dass der auf keinen Fall was verraten kann.
Yep.
So, danach flieht er direkt, weil er genau weiß, gegen den Hauptmann habe ich keine Chance. Das ist ein Halborg, der ist groß, der ist muskulös, der ist stärker als ich. Egal wie schnell ich bin nicht so schnell wie der alte Krieger. Aber ich musste zumindest denjenigen, der hier viel zu viel weiß, da musste ich dafür sorgen, dass der nicht redet.
So schaut's aus.
Er springt aus dem Fenster, bricht sich ein paar Sachen, ist die halbe Nacht irgendwie unterwegs und schleppt sich bis in ein Versteck von ihm. Und in diesem Versteck wartet jemand und wir erfahren, dass er diesen ganzen Plan nicht alleine ausgetüftelt hat, sondern er hat Unterstützung. Unterstützung von seinem alten Lehrmeister, den er angeblich getötet hat und die Bude, die er gebrannt hat.
Gorbagal.
Aber wir erfahren, das konnte er nicht. Er hat es nicht übers Herz gebracht, seinen alten Meister zu töten. Sondern hat ihn vorher aus der Bude geschafft und einen Besucher, scheinbar Kunden von ihm, abgestochen und die Leiche liegen lassen, dass alle glauben, das wäre der Buchhalter gewesen, der Statthalter.
Ja, die Bude brannte danach. Also Leichen kann man miteinander tauschen.
Genau. Und anstatt, dass der Buchhalter sauer auf ihn ist und sagt, was soll das alles, wieso musstest du meinen Platz einnehmen, unterstützt er ihn auch noch bei dem ganzen Plan, den Meister zu stürzen. Wir erfahren halt so ein bisschen, dass es diese Zusammenkunft halt gibt. Bei diesem Zusammentreffen ergibt sich dann auch, dass der Halbelf, den wir eben kennengelernt hatten, mit seinem einen Arm, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, mit L, dass der die aber alle betrogen hat, dass der die hintergangen hat. Er hat sie verraten beim Hauptmann, daher wusste er das. Und Saar sieht sich dann dazu gezwungen, den Halbelfen umzubringen.
Mhm.
Genau, das ist im Grunde die Etappe. Und dann kommen wir so ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen Richtung Finale jetzt.
Ja.
Denn Saar möchte jetzt dazu übergehen, die komplette Macht zu übernehmen. Saar sagt, jetzt ist es soweit, es ist Zeit, den Meister zu stürzen. Er gibt seiner Armee den Befehl, den Hauptmann zu stürzen.
Richtig.
Die sollen sich um ihn kümmern.
Jo.
Während er sich auf den Weg in den Turm macht. Aber er unterstützt dann erst noch bei diesem Angriff und es kommt zu einem Duell zwischen ihm und dem Hauptmann.
Richtig.
Und in diesem Duell schafft er es, dem Hauptmann abzuringen, woran man den Meister denn erkennt. Und er gibt ihm den entscheidenden Hinweis an einem Drachentattoo am Unterarm. Das ist alles, was er wüsste. Und Saar fühlt sich erinnert. Das Drachentattoo kennt er sehr, sehr gut. Das hat er schon sehr oft gesehen in seinem Leben.
Wen könnte er so häufig gesehen haben?
Und es ist so, wie man es erahnt hat in dem Moment. wir selber haben es nicht gesehen als Leser.
Richtig.
Uns ist es nicht klar. Aber sein alter Lehrmeister Gorgogal scheint der Meister zu sein. Der Meister der Stadt.
Er trägt das Tattoo auf seinem linken Unterarm.
Und selbst als er ihn anspricht darauf, ergibt er sich dann auch zu erkennen und sagt, ja, so funktioniert das. Man gibt als Meister, zeigt man sich nicht als eben dieser. Und da müssen wir gleich mal drüber spekulieren, was er dann macht.
Mhm.
Das müssen wir mal in der Nachbesprechung. Auf jeden Fall stirbt der Gorgogal und Saar lässt sich dasselbe Tattoo stechen.
Ja.
Von einem Tattoo-Meister. Den Hauptmann haben sie nur gefangen genommen, er hat ihn nicht umgebracht und er gibt sich ihm quasi als neuer Meister zu erkennen, der will das erst gar nicht glauben, beugt sich dann aber am Ende nach einer kurzen Auseinandersetzung dem neuen Meister der Stadt und er braucht die Unterstützung des Meisters. Und zwar um sein Gesicht zu verstecken. Also er sagt, ne, der Meister sollte immer unerkannt bleiben, keiner soll wissen, wer der Meister ist, töte alle, die mein Gesicht gesehen haben. Und er eröffnet dann auch, dass er zum Schluss auch diesen Meister getötet hat. Und damit wechseln wir wieder zurück in die Handlung, ganz vom Anfang. Und dieser eine Goblin auf den Turm des Meisters gegangen ist und Saar seine Lebensgeschichte erzählt hat. Nun, bei dem, was wir zum Ende hören, bleibt Saar auch. Du hast jetzt mein Gesicht gesehen, du musst jetzt sterben. Und wir stellen fest, dass er sich für solche Gelegenheiten ein ganz besonderes Monster hält. Und zwar in einer tiefen Grube hat er den Ork gefangen, der ihn damals versklavt hat.
Unschön.
Sehr unschön. Und er stößt seinen Besucher darunter und macht klar, dass seine Herrschaft über die Stadt noch lange nicht rum ist. Er braucht noch keinen Nachfolger. Und damit endet die Geschichte von Saar.
Erstmal sacken lassen, oder?
Erstmal sacken lassen. Machen wir auch, wir trinken was.
Ja.
Und dann reden wir mal über den Inhalt.
Machen wir.
Und wie es uns so gefallen hat.
Ja.
Ja.
Tschüss.
Bis Ciao. Gleich.
Bis gleich.
So, Leute, ihr habt ja keine Ahnung, wie spät es schon ist.
Boah, wir sind echt spät angefangen.
Ja. Wir sind richtig spät angefangen. Wir haben es mittlerweile 20 vor 11.
Ja.
Unter der Woche. Morgen früh um 7 geht es weiter mit der Arbeit.
Oh ja.
Yay.
Yay. Ich werde mit Goblin-Gedanken ins Bett gehen und schlafen.
Dito.
Dito.
Du kennst die Frage.
Diesmal bist du dran.
Diesmal bin ich zuerst dran?
Diesmal bist du, ja. Ich glaube, ich habe die letzten drei Folgen, habe ich immer angefangen. Jetzt bin ich dran. Also, ne, Freunde, willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid und wieder eingeschaltet habt, ne. Wir befinden uns jetzt hier in der Nachrunde und ich werde jetzt folgende Frage stellen, günstig unerwartet. Andreas.
Ja.
Wie hat's dir gefallen?
Richtig, richtig gut. Ich fand das einen richtig starken Goblin-Band.
Ja.
Ja. Ich überlege die ganze Zeit, woran es liegt. Das ist zum einen, glaube ich, das Setting. Also ich liebe ja auch so Gangsterfilme und so. Und das hier hat ganz viel davon.
Mhm.
Als vom Tellerwäscher zum Millionär nicht, aber zumindest bis zum Don aufzusteigen.
Ja.
Sowas wie Der Pate, Sopranos, Goodfellas, you name it, liebe ich ja. Und genau das haben wir hier, genau so eine Story.
Mhm.
Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich toll zu beobachten. Vor allen Dingen aber sind es die Aspekte, wir lernen viel mehr über die Welt der Goblins, als wir bisher in den Bänden hatten.
Absolut.
Es ist ganz viel mit dabei, wie funktioniert das untereinander, wie ist deren Verhältnis zu Orks, wo wir ja wahrscheinlich sagen würden, ist doch irgendwie so ein bisschen dieselbe Rasse. Also
ja,
ne, so oh. Eigentlich, sie verstehen sich auf jeden Fall gut. So.
Mein Herz. Aber ja.
Ja, aber von außen erstmal, ne? In die meisten Universen startest du rein und sagst.
Die sind beide grün, die sind grün miteinander, fertig.
Ja, genau, die bekriegen sich auf jeden Fall nicht.
Ja.
So, die verstehen sich eher. Und hier haben wir eine komplett andere Ausgangslage offensichtlich.
Mhm.
Das finde ich toll. Wir haben eine Stadt, die uns sehr gut erklärt wird. Also dieses Worldbuilding in diesem Band wieder funktioniert so, so gut.
Sehr stark, ne?
Ja, das ist sehr stark. Und dann macht es noch mehr Spaß.
Mhm.
Und wir erleben diesen Ort, wo wir ja schon bei Redwin sagten, oh, eigentlich hätte er auch da bleiben können,
ja,
weil die Stadt so cool ist. Und wir kriegen eine Figur, die interessant ist, die eine wirklich interessante Geschichte hat.
Eine schöne Entwicklung auch.
Eine schöne Entwicklung durchmacht. Verschiedenste Punkte hat im Leben, wo sich was für sie ändert,
mhm,
was wir dann auch spüren in den Handlungen danach. Mir hat der Band richtig gut gefallen. Klar habe ich auch ein paar Kritikpunkte, da können wir später drüber sprechen.
Ja.
Aber wie ist es denn bei dir?
Also als ich den gelesen habe, war mir klar, ich glaube, Andreas wird sehr viel Freude daran haben. Für mich ist die Darstellung des Goblins, war ich sehr glücklich. Ich mag es nicht, wenn Goblins einfach nur als schwach und primitiv gelten, weil ich schon finde, dass sie sehr schlitzohrig, sehr schlau sein können, sehr hinterlistig,
ja,
sehr verschlagen, sehr geschickt. Ne? Es sind halt Killer. Das sind jetzt keine Wesen, die irgendwie eine Zweihandwaffe führen und sagen, so jetzt für Ruhm und Ehre und ab dafür.
Ja.
Nein, so nicht. Die Darstellung finde ich richtig schön, hat mir sehr gut gefallen. Jetzt, wo wir in der Nachbesprechung sitzen, gefällt er mir sogar noch einen Tacken besser. Als ich den gelesen habe, war ich so leicht so, boah, das war echt viel. Also es ist schon für mich eine etwas komplexe Handlung gewesen, was aber auch sehr spannend gemacht hat. Den Plot-Twist fand ich geil. Ich habe es zum Beispiel nicht gesehen.
Das ist der Meister.
Das ist der Meister, ja, das ist der Lehrer von ihm, dass das der Meister ist.
Ja, ich erst, wo es hieß, Unterarm und Tattoo, dachte ich, ja, jetzt gibt es nicht viele, die da noch überbleiben, die dann in Frage kommen.
Ah.
Mit wem war so nah, dass er das gesehen hätte?
Ich musste mich erstmal erholen vom ersten Plot-Twist, dass er gar nicht tot war. Ne, Goboga lebt ja noch.
Das habe ich auch gar nicht kommen sehen.
Das habe ich auch nicht kommen sehen.
Er war so ein so fies ja. die ganze Zeit, das habe ich nicht kommen sehen.
Und vor allen Dingen es war ja sinnig, sein Plan war ja sinnig, zu sagen, okay, ich töte den Buchhalter, damit ich dann sagen kann, ihr seid abhängig von meinem Wissen.
Komplett, komplett.
Super gut.
So ein Moment, wo ich dachte, ja,
schlau.
Chapeau.
Ja. Fand ich auch richtig geil. Er hat auch wieder für mich so in meiner D&D-Fantasy-Welt, wo ich dachte, boah, sowas willst du gerne in ein Abenteuer einbinden? Weil ich diesen, das ist schon geil. Ja. Ne? Weil er ja auch wirklich gezwungen war. Ne? Er hatte keine Freude daran. Ne? Die Idee hat ihn nicht erfreut.
Nee, überhaupt nicht. Also, ne? Es wird ja auch so schön beschrieben, wie er sagt, ich musste mich wirklich überwinden, den Lehrmeister umzubringen.
Ja,
weil der ja bis dahin, also wir kennen seine Kindheit nicht in diesem Dorf, aber der Einzige war, der ihm irgendwas beigebracht hat, ihm was gezeigt hat, was du kannst und ihn irgendwie gefördert hat. Ja.
Und was mir auch sehr gut gefallen ist, die Charakterentwicklung. Also wir starten ja mit einem wilden, einfachen Goblin-Angler, ne, der einfach in seinem Stamm aufgenommen wurde, Aale fängt, seinen Vater zufriedenstellt, der dann versklavt wird, in eine Kultur reingezwängt wird. Und man sieht ja auch so ein bisschen so, er hat ja das Bedürfnis, mit der Fahr eine Beziehung zu führen. Ne, sie als Weibchen zu akzeptieren, mit ihr ganz viele Goblin-Kinder haben zu wollen, das malt er sich ja alles aus. So dieses typische Familienleben. Und die Stadt verändert ihn ja komplett.
Ja, ja. Ab dem Moment, wo er da ist.
Genau.
So, man merkt so richtig, wie dieser Prozess losgeht, als er das erste Mal durch diese Gassen und das kann man so schlecht rüberbringen in einem Podcast, aber man merkt so diese Faszination, die er hat.
Richtig.
Auch wie die Bilder gezeichnet sind.
Genau.
Also wie diese Stadt präsentiert und gezeigt wird und
Richtig. Und das ist, da glänzt der Band wirklich gut. Also ich habe ja schon oft genug irgendwo gesagt, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass die Charaktere keine Entwicklung haben, sondern eher auf einem längeren Zeitraum hin, wenn man Band A mit B vergleicht, etc. pp. Hier richtig krass, richtig geil gemacht. Und war erst ein Kritikpunkt, was ich mittlerweile vorsichtig zurücknehme, er war schon sehr textlastig für meinen Geschmack, aber es macht Sinn, weil auch sehr viele Gedankengänge von ihm deutlich werden.
Ja, aber das wäre einer der größten Kritikpunkte, die ich habe.
Textlastigkeit.
Ja, ich glaube, nicht, weil ich Text nicht mag, sondern weil ich glaube, das könnte man schlauer machen.
Mhm.
Also da ist ganz viel Text drin, wo ich mich frage, wäre das so notwendig gewesen? Musste das so komplex sein? Schlimmer ist, wenn man dann abends vorm Schlafengehen lesen möchte, dann fängt man an, das nur noch zu überfliegen.
Ich habe mir eigentlich bin ich ja ein Typ, der kurz vor knapp seine Hausaufgaben macht. Ich habe mir den Comic in zwei Teile geteilt. Ich habe gestern Abend ein bisschen gelesen und dann ab dem Moment, wo der Mensch ins Spiel trat, habe ich dann einen Cut gemacht.
Ja.
Und dann habe ich heute vom Podcast dann doch nochmal die Hausaufgaben gemacht. Und das zur Charakterentwicklung. Was einfach aber auch richtig geil ist, ist die Darstellung der Stadt. Ne, was für autoritäre Rollen wir haben, wie die aufgebaut sind, wie einfach dieses Leben in der Stadt der Bastarde funktioniert. Das ist so schön abgerundet und macht auch einfach Sinn.
Ja, ja, komplett, komplett. Auch das ist, wie man dann mitbekommt, dass er seinen Drogenhandel aufbaut.
Ja.
Dass er einen Drogenring aufbaut und sagt, wir sind hier in der Unterstadt, der Stadt der Bastarde. Es gibt auch noch die da oben, die alle die Reichen in Anführungsstrichen, die Wohlbetuchten. Aber wir hier unten haben die Drogen und verkaufen die nach oben. Und daher kommt der Reichtum auch nach unten für uns.
Ich finde auch einfach so diese Ideenfindung geil, ne? Wo er dann einfach diesen alten Tabakladen aufgekauft hat, den keiner haben will, weil der Tabak einfach super trocken und einfach nur nach Kohle schmeckt. Und er dann sagt, ja, dann knallen wir da einfach Drogen rein, verticken das über die Leute über uns und sobald die abhängig sind, kaufen die uns eh alles ab, was wir wollen.
Ja, genau.
Der macht auch scheiße Gold!
Ja, ja, genau. Und das sind genau die Aspekte, die mir viel mehr Spaß machen.
Ja.
Ich habe am Anfang, war ich erst ein bisschen verwirrt, weil wir diesen Goblin kennen. Und ich dachte, das ist jetzt unser Protagonist.
Mm.
Und dann wird ihm jetzt eine Lebensgeschichte von wem anders erzählt.
Und das hört auch gar nicht auf. Und wir haben
das hört so gar nicht auf.
Wir haben eine Rückblende, die nicht in Sepia ist und die auch gar nicht aufhört.
Ja, dann habe ich zwei Seiten gebraucht, da habe ich nur nach vorne gegangen und dachte, ach nee, okay.
Ja.
Das ist eigentlich unsere Hauptfigur.
Ja.
Das verwirrt. Aber cool war am Anfang schon. Und dann kommen wir so ein bisschen zum Inhaltlichen, was drin ist. Wir kriegen endlich mit, wie diese Goblins in dieser Welt funktionieren.
Ja.
Und wenn wir dachten, die Halbelfen wären arm dran. Herrgott, die Goblins, Also die Halbelfen sind die Verstoßenen, die Goblins sind Sklaven.
Ja. Die werden
scheinbar von allem versklavt, was größer ist als sie, was ungefähr 95% der Lebewesen auf der Welt sind.
Es wird ja so schön zusammengefasst, ne, wo du gesagt hast, ja, und dann lernt Saas ja erstmal wirklich die Welt kennen. Und in dem Text wird einfach zusammengefasst, ja, im Großen und Ganzen müssen wir uns vor allem in Acht nehmen, weil jeder uns töten möchte, außer die Menschen, weil die uns einfach auf uns herabblicken.
Ja, genau. Ja. Die hassen uns einfach nur. Die finden uns abartig. Genau. Ja, genau. Und die ganze Welt ist so. Ja. Also das erste Mal schlucken muss man ja schon, wo man feststellt, es kommen halt diese Orks vorbei, die und überfallen das Dorf,
ja,
nehmen einfach alle mit und verkaufen die weiter für eine Kiste Gewürze oder
genau
irgendwie so eine Kau.
Die Nidrath, das müssen wir auch nochmal korrigiert darstellen, ne? Die Geschichte fängt eigentlich damit an, dass ein Bruder,
ja,
ein Goblin hat seinen Bruder getötet, um das Weibchen zu begatten, und der wurde nur ausgestoßen und nicht getötet. Da fängt das erste Gesetz der Stadt an, angeknüpft.
Ja.
Ne? Der wurde nicht getötet, er wurde ausgestoßen. Der hat sich dann nämlich einer Gruppe von Halborks angelegt und hat gesagt, ey, ich habe hier ein komplettes Goblindorf, die könnt ihr alle versklaven. Ich möchte nur ein bisschen Anteil haben. Ja, End von Nied, er wurde ebenfalls verkauft.
Ja, genau, er wurde mit versklavt, mit verkauft.
Ja.
Was die Orks haben gerne den Rest genommen. Ja.
Genau, was nochmal deutlich macht, wie wenig ein Goblin wert ist, selbst wenn du dich als...
Selbst wenn du ein Geschäft machst, bist du nicht sicher.
Ja. Richtig. Und, mega, ey. Einfach gut. Ja, und was da auch so wichtig ist, weil zum Ende hin derselbe Ork ja dann in seiner eigenen Scheiße in der Grube vegetieren darf und einfach nur noch so ein Ungetüm ist.
Ja. Das.
Boah. Also das Band hat mir sehr gut gefallen, sehr stark. Also wir haben nicht nur irgendwas mit Morden und Assassinieren zu tun, wir haben hier ein komplettes Konstrukt der Welt, wir haben eine vernünftige Charakterentwicklung, die Darstellung der Stadt, die Autoritäten, wie das aufgezogen ist, Plot Twist, Storyline, also Chapeau.
Vor allen Dingen, wir haben ja hier auch ein ganzes Leben quasi in einem Band.
Ja.
Ne, das ist so ein bisschen das Gegenteil zu dem, was wir sonst oft bekommen, wo dann irgendwie so eine Lebensspanne von 5 Jahren über 4, 5 Bände erstreckt wird.
Ja.
Wir denken mal an die Weißelfen, an die ersten Bände, ne? Oder an die Schwarzelfen.
Ja.
Da haben wir so ganz kurze Zeitabschnitte eigentlich in so 3, 4 Bänden. Und hier ist genau umgekehrt. Wir kriegen so ein ganzes Leben da einfach reingepresst. Und da passiert auch die ganze Zeit was. So, es ist immer irgendwas, immer
absolut.
Links und rechts fällt gerade was runter, kriegt das aufgefangen.
Es macht mich auch irgendwie glücklich. Wir starten ja so ein bisschen mit Einblick in Redfin. Also wie gesagt, wir haben nicht gar nicht erwähnt und man geht auch gar nicht darauf ein. Aber der bekannte Leser, der schon länger mit dabei ist, der wird erstmal mit so einem schönen Augenschmeckerle wird er belohnt. Und ich finde es einfach großartig, diese Vorstellung, dass diese Stadt, die wir nur flüchtig im ersten Zwergenband kennengelernt haben, so viel Materie kriegt. Großartig.
Ja, wirklich. Also die Stadt mochten wir ja da schon, aber dass sie noch so weit ausgearbeitet wird, ist wirklich schön.
Ja, damals hieß ja auch nur der Stadt der Bastarde und man hat sich so gefragt, ja, okay, korrupt, gut, ja, nimmt man jetzt erstmal so hin und jetzt, ja, jetzt wissen wir, warum sie so heißt.
Genau, jetzt wissen wir, warum sie so heißt. In der Welt sind Orks und Goblins scheinbar keine Freunde.
Nee.
Das wissen wir jetzt auch.
Ja.
Das ist, die einen versklaven die anderen, das machst du mit Freunden nicht.
Nee.
Wir lernen aber auch kennen, neben dem eine neue Mischung, oder sind Halbzwerge.
Jetzt, ja. Ja.
Also halb Elf, halb Zwerg?
Nein, halb Elf. Das ist jetzt die Frage. Es hat mich massiv verwirrt, dass wir Halbzwerge haben.
Weil?
Also nach dem eigentlichen Stand der Dinge hatten wir gedacht, alles, was sich mit einem Elfen fortpflanzt, und anders rassenartig ist es einfach ein Halbelf.
Ja, aber vielleicht, ja.
Wir haben...
Vielleicht, weil sie so klein bleiben.
Was ist denn die Definition? Wenn jetzt ein Elf mit einem Zwerg einen Nachwuchs gründet, ist es ein Halbelf oder ein Halbzwerg?
Kommt drauf an, wie groß er wird. Ich weiß es nicht.
Das könnte möglich sein. Ich weiß es auch nicht.
Ich weiß auch nicht.
Wir haben
Halbelfen. Aber sie werden auch Halbzwerge genannt, glaube ich.
Ja. Und wir haben aber auch einen Halborken, der aber ebenfalls statt Mensch-Ork halt Elf-Ork ist, ne? Turuk.
Ja.
Ich weiß nicht, wie man... Das ist Haarspalterei.
Wie frech.
Wie frech. Ja. Aber ich meine, so wie die Halbzwerge dargestellt sind, macht es schon Sinn, sie als Halbzwerge zu betiteln, weil sie sehr stärkere zwergische Züge haben als elfische... Also es sind keine bettigen Elfen.
Ja, obwohl da ist auch ein Grüner mit spitzen Ohren und Zwerg dabei. Das muss ein Dreier gewesen sein.
Oder halt, es gibt ja einige Orks, die spitze Ohren haben. Also wird es vermutlich auch ein Halbzwerg sein, aber halt Zwerg und Ork.
Ah, das kann natürlich auch sein, ja.
Ja, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, vielleicht haben wir so zweit. Ja, aber auf jeden Fall ist einiges los in dieser Stadt der Bastarde.
Sind halt alles Mischwesen. Ja.
Ja. Schön hat mir, also gut hat mir auch dieser ganze buchhalterische Aspekt und diese Politik gefallen. Also, dass man darauf eingeht und sagt, okay, du suchst jetzt einen Menschen, weil du unter deinem Namen nichts kaufen kannst.
Ja.
Du bist ja auch ein Goblin. Mit dir macht keiner Geschäfte.
Ja.
Und im Hintergrund machst du das. Und später gibt es ja sogar so Anspielungen wie, kein Problem, wir haben die Kaufverträge alle in doppelter Ausführung. Wenn der eine Mensch tot ist, suchst du den anderen, wir tragen seinen Namen ein.
Das ist einfach so ein kluger Schachzug. Also er hat sich ja auch nicht irgendeinen Menschen ausgesucht, sondern einen verstoßenen Bastard-Adelssohn, der ja, genau, einen Namen hat.
Genau, der einen Namen hat, wo man das nachvollziehen kann. Und ich möchte halt, also ich möchte vor allen Dingen den Autoren anpreisen, dass sie sich sowas ausdenkt für so einen Bann.
Mm.
Und das sind aber die Sachen, wo für mich die Welt dann greifbarer wird.
Ja.
Wo ich das Gefühl habe, boah, da hat sich einer richtig viele Gedanken gemacht.
Ja.
12 Buchhalter, jeder muss darauf achten, es gibt ein System, hier gibt es Kaufurkunden und das ist so ein bisschen so, wo ich so das Gefühl habe, ah, das kommt alles zum Leben, das atmet richtig.
Es ist durchdacht bis ins letzte Detail, muss man einfach so sagen. Es ist wirklich schön durchdacht bis ins letzte Detail.
Was sagst du zum Ende?
Zum Ende? Ja, man hat ja so erst diese Position so diese Beziehung zwischen Saar und Gobo, wie heißt er denn noch? Seinem Lehrmeister.
Ja.
Wo man dann so merkt, so, ah, okay, vielleicht versucht er jetzt mit dem anderen Goblin auch so anzubändeln. Ja, nee, aber der scheint ja nicht daraus gelernt zu haben und wird dann in die Grube geschmissen. Er sagt aber ja auch deutlich, er ist nicht bereit, seinen Meister da sein abzugeben.
Ja.
Wie finde ich das Ende? Ich habe es zu sehr gefeiert, dass er jetzt endlich Meister ist als Goblin. Ja. Na, es ist okay, weil ich wäre auch ein bisschen traurig gewesen, wenn er jetzt seinen Schüler gefunden hätte, weil bedeutet, die Geschichte von Saas geht Richtung Ende.
Ja.
Wer weiß, was man mit dem Charakter noch macht.
Mhm.
Finde ich eigentlich ganz nice. Und selbst wenn nicht, eigentlich ist es ein schönes Ende. Man kann jetzt entweder hoffen, dass noch mehr kommt und wenn nicht, ist es trotzdem eine gute Story.
Ja. Ich war hin und her gerissen. Ich wusste nicht, wie ich es finde. Ich glaube, ich finde es auch ganz gut.
Mhm.
Wir haben jetzt die Option, dass er doch nochmal wieder auftaucht irgendwo.
Ja.
Vielleicht auch nur eine Briefkorrespondenz oder ne, also irgendwie sowas.
Ja.
Mhm. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich mochte die Figur.
Ja.
Soweit man die mögen kann. Aber doch irgendwie ist sie interessant genug und man gönnt es ihr auch genug, weil man irgendwie den ganzen Weg mitbekommen hat,
ja,
den sie bis dahin genommen hat. Und gerade das letzte Panel, wo er nochmal irgendwie klar wird, wie sehr er seinen alten Meister vermisst, bezieht dann ja doch nochmal ganz gut.
Er hat, obwohl die Stadt ihn gelehrt hat, dass er sämtliche Emotionen niederlegen soll, hat er trotzdem noch so einen Funken Emotionen beibehalten.
Doch, das ist, ja.
Ne, das finde ich ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Ja.
Wo wir gerade bei seinem alten Meister sind, wie ist er denn jetzt gestorben?
Der alte Meister?
Mhm.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Also meine Interpretation ist, er wollte ihn eigentlich töten,
ja,
musste es aber nicht, weil er in dem Moment selber verstorben ist.
An den
und deswegen ist auch der Dolch nur zwischen Arm und Körper.
Ich hatte mich gewundert, wo das Blut ist.
Ich glaube, das braucht er nicht. Ich glaube, das sagen auch so ein bisschen ja die Captions aus. Mhm. Und er sagt ja auch, ich bin gerade sowieso am Sterben.
Ja.
Und ich glaube, am Ende war es egal. Er musste ihn gar nicht umbringen, weil er sowieso gerade dabei war.
Wobei, wenn ich mir das Panel angucke, sieht man... Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht.
Doch.
Meinst du, er hat ihn umgebracht?
Ja, guck mal. Also, da sieht man...
Ich mach bei mir mal auf.
Ja. Seite 52, kleines Panel ganz links. Also es sieht nicht so aus, als würde er den richtig hardcore killen, aber brutal killen. Es ist...
Stimmt, es könnte natürlich auch Höhe des Herzens sein. Ne?
Ja, dass er wirklich schnelles Ende macht.
Ja.
Aber ja, so oder sowieso, es ist, wie auch der Meister selber sagt, ein Gnadentod.
Ja, absolut.
Und den gibt es eigentlich in dieser Stadt nicht.
Ja, genau. den gibt es da eigentlich nicht. Und es ist das größte Geschenk, was er ihm wahrscheinlich machen konnte.
Aber ich verstehe dich. Ich hatte auch überlegt so, hat er jetzt oder hat er nicht?
Ja, naja, die Frage ist da auch vollkommen gerechtfertigt an der Stelle.
Ja.
Hast du noch was zu dem Band?
Ich überlege gerade. Halborks, Halbzwerge, wir sehen sehr viel, also wir lernen auch viel über andere Bastarde. Es gibt nicht nur Halbelfen, es gibt sehr viele Halbwesen, was natürlich alles verkompliziert. Es wird wieder Zeit, dass wir ein Halbelfenband lesen.
Ja, ja, unbedingt. Unbedingt.
Ja, 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 ja. Nee, schön. Einfach schön. Eine andere schöne, vernünftige Darstellung von einem Goblin. Ich bin sehr glücklich.
Das bin ich auch, das bin ich auch. Da hat mich schon überzeugt, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Nee, ich habe auch nichts Großes mehr. Ich möchte aber jedem da draußen mitgeben, lest diesen Band, der macht wirklich viel Spaß. Der funktioniert für sich alleine. Mhm. Der ist abgeschlossen erstmal. Der funktioniert nach diesem Konzept. Nimm dir einen Band, lies ihn durch. Von vorne bis hin, dann hast du eine Geschichte. Es wird bestimmt viele Leute geben, die was anderes von Orks und Goblins hoffen, dass sie das bekommen, weil ich fand, das war schon sehr speziell, die Geschichte.
Das war schon speziell. Wäre natürlich jetzt auch spannend, das mit Mist zu vergleichen, ne? Den anderen Goblin, den wir kennengelernt haben im Orks und Goblins Zyklus. Ja.
Da fand ich die schon spezieller.
Ja.
Aber auch deutlich reichhaltiger. Auch das möchte ich gerne dazu sagen.
Ja, reichhaltiger und deutlich ernster. Ne? Mist war so... Der hatte immer so gewisse humorvolle Phasen, weil er mit schwarzem Humor in seinem Leben einfacher durchkam.
Genau, ja.
Ne, wir erinnern uns den Penis, den er geklaut hat. Ja, aber nee, ist schon gut so. Mach mal einen Deckel drauf.
Ja, das war gut. Das möchte ich gerne weiterempfehlen. Als nächstes kommt der 11. Band der Zwerge. Auch da fangen wir einen neuen Zyklus an. es ist Torun von der Schmiede.
Torun von der Schmiede.
So ist es. So ist es.
Haben wir Torun schon kennengelernt?
Ich würde tippen, ja. Das haben wir schon. Mir sagt der Name nämlich auch was.
Wieso habe ich das Gefühl, ich kenne ihn? Oder ich vertue mich. Oder vielleicht sollten wir den erst lesen.
Ja.
Beschreiben wir doch erstmal das Cover. Vielleicht haben wir dann ein besseres Gefühl.
Sehr gerne, wir können das mal versuchen. Wir sehen im Hintergrund die Stadt der Eisernen Legion.
Oh, geil.
Die kennen wir ja mittlerweile.
Ja.
Wir sehen, dass er passende Tattoos hat.
Mm.
Und er selber ist mit einem Schmiedehammer zu sehen. Gebeugt auf eine Säule. Überraschung, das sehen wir ja sonst nie. Er hat keine Rüstung an, er hat nur so einen offenen Mantel an.
Mm.
Und guckt ein bisschen grimmig.
Wild.
Ja, im Regen steht er da. Er ist wet.
He's wet. Ja, scheiß Wetter.
Genau.
Ich freue mich.
Ich bin gespannt.
Ich liebe meine tätowierten Zwerge.
Es ist echt verrückt, ne? Also wenn man die Elfe liest, denkt man, boah, da müssen wir jetzt eigentlich unbedingt weitermachen. Dann geht's zurück zu den Orks und irgendwie habe ich auch schon Bock auf den nächsten Pechband.
Oh, da freue ich mich so hart drauf.
Aber wenn ich jetzt den Zwergemann sehe, denke ich, oh, auch schön, dass es da weitergeht.
Das eigentlich bislang ist irgendwie egal, in welche Richtung man sich dreht, man ist immer happy.
Ja, vor allen Dingen, wenn es so schön in die Welt eingebaut ist, wie der heutige Band der Orks und Goblins.
Ja, nochmal für euch, Freunde, eine deutliche Empfehlung.
Ja.
Gut.
Wir machen zu, Zeit fürs Bett.
Ja, lass uns ins Bett.
Zähne putzen, pullern und ab ins Bett, wie die großartige Band Mercator sagte.
Gut, Zähne putzen. Pullern, ab ins Bett. Freunde, ich wünsche euch eine gute Nacht.
Bis dann. Tschüss.
Schlaf gut.